Deutschlandfunk, eine Welt.
Mit Gerwald Herter, guten Tag. Das Beste aus zwei Welten, warum Indien russisches Erdöl kauft und damit auch in Deutschland Geschäfte macht, trotz der Russland-Sanktionen. Übermorgen findet in Brüssel der EU-Gipfel mit Lateinamerika und den Karibikstaaten statt. Die Verhandlungen über das Abkommen mit der Freihandelszone Mercosur dürften im Mittelpunkt stehen. Was fordern die südamerikanischen Mercosur-Länder von ihren europäischen Partnern? Außerdem erfahren Sie, warum die Demokratie in Guatemala bedroht ist, obwohl dort gerade gewählt wurde und in Kürze wieder gewählt wird. Und zum Abschluss der Sendung hören Sie eine Reportage aus dem Irak. Unser Korrespondent ist mit dem Nachtzug von Bagdad aus in den Süden gefahren. Da fliegt sie nun durchs All, die indische Mondrakete. Ohne Mannschaft an Bord soll sie knapp in einem Monat landen und vom Südpol des Mondes Bilder an die Erde schicken. Ein Zeichen der hochtechnologischen Fähigkeiten Indiens, die bestehen auch im Rüstungsbereich, etwa bei Trägerraketen. Die USA haben Indien längst als Atommacht anerkannt. Gestern startete die Rakete und gestern nahmen indische Soldaten auch an der Parade zum französischen Nationalfeiertag in Paris teil. Der indische Premier Modi erhielt das Großkreuz der Ehrenlegion und der französische Präsident Macron erinnerte daran, dass indische Truppen im Ersten Weltkrieg auf Seiten Frankreichs in seinem Land gekämpft hatten. Nicht allein für Frankreich ist Indien ein begehrter Partner geworden, auch für Deutschland und für ganz Europa. Allerdings ist Indien auch ein eigenwilliger Partner, der lange auf Russland gesetzt hat und das trotz des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine nicht aufgegeben hat. Obwohl die EU und die G7-Staaten, zu denen Indien nicht gehört, ein Ölembargo gegen Russland verhängt haben, hat Indien die Importe nicht gestoppt. Das Land profitiert sogar davon, wie Salomon Jakisch berichtet.
2 Millionen Ölfässer passen in ungefähr 10.000 Tanklastwagen oder in 5 Öltanker. Und das ist die Menge an Rohöl, die Indiens Häfen aus Russland im Juni erreicht hat, und zwar an jedem einzelnen Tag. Das Öl hat die beiden Länder wirtschaftlich eng zusammengebracht, berichtet Indiens Außenminister Subramaniam Jaishankar.
You know, our trade.
Unser Handelsvolumen betrug vor dem Ukraine-Konflikt jährlich ca. 12 bis 14 Milliarden US-Dollar. Letztes Jahr waren es schon 40 Milliarden.
Indien profitiert davon, dass Russland seit den Sanktionen des Westens neue Abnehmer für sein Öl finden muss und es deshalb auf dem Weltmarkt sehr günstig anbietet. Seinen eigenen Energieverbrauch kann Indien damit günstig abdecken und nach den geltenden EU-Regularien kann das russische Öl sogar nach Europa weiterverkauft werden, wenn es vorher substanziell verarbeitet wird, zum Beispiel zu Heizöl, Benzin oder Diesel, erläutert Praveen Mathis von der Energiewirtschaftsberatung Max Consulting.
India's refining capacity currently exceeds domestic demand.
Indiens Raffineriekapazitäten übersteigen die Nachfrage aus dem Inland. Indische Raffinerien, immerhin die viertgrößten der Welt, haben deshalb viel Diesel, Benzin und Kerosin nach Europa exportiert, als die Preise noch attraktiv waren. Erst kürzlich hat die Regierung den privaten Raffinerien sogenannte Binnenmarktverpflichtungen auferlegt. Mit Benzin und Diesel muss jetzt zuerst das Inland ausreichend versorgt sein, bevor Brennstoff exportiert werden darf.
Dass Indien sich inmitten des Krieges gegen die Ukraine Russland zuwendet, dazu steht die indische Regierung selbstbewusst. Man strebt sogar ein Freihandelsabkommen an. Darüber hinaus verbittet sich der indische Außenminister Jaishankar jegliche moralischen Lektionen von Seiten der Europäer und der G7, wie er in diesem Interview mit dem ORF vom Beginn dieses Jahres erklärt.
Wir haben eine weit zurückreichende Beziehung mit Moskau und es ist wichtig, diese Geschichte zu betrachten. Unsere Beziehung geht nämlich zurück auf eine Zeit, in der westliche Demokratien eine Militärdiktatur namens Pakistan aufgerüstet und zugleich Indien den Kauf von Verteidigungswaffen versagt haben. Wenn wir also schon über Prinzipien reden, dann sollten wir auch auf die Geschichte zurückblicken.
So, if we are talking about principles, let's talk a little bit of history out here.
Das nunmehr bevölkerungsreichste Land der Erde möchte handelspolitisch unabhängiger werden und seine Geschäfte diversifizieren. Und es will vermeiden, dabei in Blockbildung zu geraten. Indien entscheidet, was Indien nützt.
Indien ist ein wichtiger politischer und wirtschaftlicher Partner für die G7, gerade als Gegengewicht zu China. Als größte Demokratie der Welt verhandelt Indien nun aber entlang seiner eigenen Interessen und denen seiner mehr als einer Milliarde Einwohner, von denen viele unterhalb der Armutsgrenze leben. Das ist ein ökonomischer und geopolitischer Drahtseilakt zwischen den G7 und den eigenen Interessen.
Seit Indien den Vorsitz der G20 übernommen hat, stellt es politisch weniger kontroverse Themen in den Vordergrund, wie den Klimaschutz, Gesundheit oder Entwicklungshilfe. Und neben russischem Öl, Getreide und Dünger kauft Indien auch französische Kampfflugzeuge und deutsche U-Boot-Technik. Seinen neuen politischen Marktwert als begehrter Zweckbündnispartner zwischen den geopolitischen Polen hat die Regierung in Neu-Delhi längst erkannt.
Salomon Jakisch. Indien gehörte bisher auch zu den wichtigsten Abnehmern der russischen Rüstungsindustrie. Man kaufte unter anderem T-90-Panzer und bestimmte Modelle waren mit französischen Bauteilen ausgestattet. Nicht nur Indien scheint das Beste aus zwei Welten zu machen. Für die Vertreter der EU und der EU-Staaten, für die mit dem Protokoll betrauten Beamten und auch für Journalistinnen und Journalisten dürfte es am Montag in Brüssel etwas unübersichtlich werden. Zum Gipfeltreffen der Europäischen Union mit den karibischen und lateinamerikanischen Staaten sind selbst die Vertreter Kubas, Nicaraguas oder Venezuelas eingeladen. Insgesamt mehr als 50 Staats- und Regierungschefs dürften da zusammenkommen. Nicht selbstverständlich, die EU gibt sich hier sehr offen. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und das chinesische Streben nach Hegemonie sind andere Partner wichtiger geworden. Neben Indien, wie gehört, eben auch jene aus der Karibik und aus Lateinamerika. Nicht einfacher wird das Treffen dadurch, dass ein Freihandelsabkommen im Mittelpunkt stehen wird, dass die EU bisher aber nur mit bestimmten Ländern der Region, den Mercosur-Staaten, verhandelt hat. Das sind Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay. Fortschritte sind da gefragt. Selbst die deutsche Autoindustrie verlangt, dass die EU ihre Forderungen abschwächt, um eine Einigung zu erreichen. Doch immer wieder tauchen neue Hindernisse auf. Reinhard Baumgarten aus Rio de Janeiro über diese Hürden und die Chancen.
Angepeilt ist die größte Freihandelszone der Welt mit über 720 Millionen Menschen. Seit über zwei Jahrzehnten verhandeln die EU und die Mercosur-Staaten. Seit 4 Jahren liegt ein unterschriftsreifes Abkommen vor, das bislang nicht ratifiziert wurde. Ich möchte wirklich eine Einigung mit der Europäischen Union erreichen, beteuert der brasilianische Präsident Lula da Silva. Aber das ist nicht möglich. Der letzte Vorschlag der Europäischen Union lässt keine Einigung zu. Brüssel will Agrarprodukte sanktionieren, die auf Flächen erzeugt werden, die nach Abschluss des Abkommens gerodet wurden. Lula da Silva hatte vergangenen Herbst im Wahlkampf mehr Schutz für den Amazonas-Regenwald versprochen. Die Androhung von Importverboten und Strafen findet er ungehörig. Strategische Partner verhandeln nicht auf der Grundlage von Misstrauen und der Androhung von Sanktionen. Eine strategische Partnerschaft. Genau das wünscht sich Brüssel mit den Staaten Lateinamerikas. Das Mercosur-Abkommen erscheint dabei wie ein Lackmustest.
Es ist natürlich nicht einfach. Ich spreche wirklich wöchentlich hier mit brasilianischen Politikern und auch mit anderen Entscheidungsträgern in den anderen Mercosur-Staaten,
sagt der Politikwissenschaftler Oliver Stünkel.
Keiner versteht so recht, was jetzt genau in Europa passiert, wie diese Entscheidungsprozesse wirklich funktionieren. Also das ist alles so ein bisschen verwirrend. Je länger dieser sich jetzt rauszögert, desto größer wird dann auch, glaube ich, die Ernüchterung sein, wenn es dann tatsächlich doch nicht zu einer Ratifizierung kommt.
Europa droht in Lateinamerika deutlich ins Hintertreffen zu geraten. Der große Konkurrent heißt China. Das Handelsvolumen zwischen dem Reich der Mitte und den Mercosur-Staaten beträgt rund 180 Milliarden Dollar, zwischen Mercosur und den EU-Staaten gut 120 Milliarden. Wo die EU wegen Menschenrechten und Umweltschutz zögert, schlägt China munter ein.
Wir retten jetzt keinen Zentimeter Regenwald durch die Nicht-Ratifizierung dieses Handelsabkommens. Ja. Und je mehr Lateinamerika eingebunden werden kann in europäische Standards, desto besser wird das gehen. Denn die Chinesen werden jetzt hier nicht die Brasilianer unter Druck setzen, um irgendwelche Nachhaltigkeitsprinzipien zu umzusetzen.
Doch es hakt nicht nur beim Thema Umweltschutz. Argentiniens Präsident Alberto Fernandez wirft den EU-Staaten Protektionismus, vor allem im Agrarsektor, vor. Aber nicht nur da. Argentinien verfügt über große Vorkommen an Lithium, Gas, Öl und anderen Rohstoffen, auf die Europa durch den Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen gegen Russland dringend angewiesen ist. Doch Argentinien will mehr, sagt Präsident Fernandez. Niemand kann uns dazu verdammen, Lieferanten von Rohstoffen zu sein, die andere verarbeiten und dann zu überhöhten Preisen an uns verkaufen. Wir suchen den Zugang zum Freihandel, den die zentrale Welt befürwortet, und setzen auf die industrielle Entwicklung. Hier möchte die EU laut Ursula von der Leyen anknüpfen. Die Europäische Union sei bereits der größte Investor in der Region, sagt die EU-Kommissionspräsidentin. Und durch Global Gateway, den internationalen Investitionsplan der EU, werde noch mehr Geld fließen. Die Europäische Union wird 10 Milliarden Euro in Lateinamerika und der Karibik investieren. Und das ist erst der Anfang, denn es wird durch private Investitionen und durch die Beiträge unserer Mitgliedstaaten ergänzt. Das EU-Mercosur-Abkommen als Blaupause für eine neue Beziehungsebene zwischen Europa und Lateinamerika. Gesche Jürgens von Greenpeace Deutschland lehnt das entschieden ab.
Es senkt die Zölle für Pestizide. Es senkt die Zölle für Autos mit Verbrennungsmotoren. Es senkt die Zölle für Rindfleisch für bestimmte Quoten. Das heißt, es fördert einfach Produkte, die klima- und naturschädlich sind. Und das passt einfach überhaupt nicht mehr in unsere Zeit.
Es geht im Verhältnis EU-Lateinamerika nicht allein um Handel und Wirtschaft. Es geht auch um strategische Partnerschaften und Geopolitik. Das Abkommen solle deshalb auch eine Plattform für Dialog sein, beteuert EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Noch deutlicher wurde Außenministerin Annalena Baerbock bei ihrem jüngsten Besuch in Südamerika. Sie hofft, dass das Abkommen zum Nutzen und Frommen beider Seiten zustande kommt. Und wenn nicht?
Dann füllen andere die Lücke, wie zum Beispiel die Chinesen, die sich nicht um soziale oder um Klimastandards kümmern.
Die EU ist eine attraktive Partnerin für Südamerika, aber nicht die einzige. Denn während Brüssel mit den Mercosur-Staaten um das große Abkommen ringt, schließt Peking fleißig bilaterale Verträge mit den Ländern Lateinamerikas. Beispiel Uruguay. China nutzt heute schon den Hafen von Montevideo als Stützpunkt für seine gigantische Fischfangflotte im Atlantik und Pazifik. Peking verhandelt intensiv mit Uruguay über ein Freihandelsabkommen. Der Hafen von Montevideo würde zum offenen Tor in Südamerika für den Wirtschaftsgiganten China. Wolle Europa mit Lateinamerika besser zusammenarbeiten, betont Brasiliens Präsident Lula da Silva, müsse es seine Haltung zu den Ländern des Südens überdenken. Es ist wichtig, dass wir ein bisschen Arroganz beiseite lassen und versuchen, mit gesundem Menschenverstand zu verhandeln. Das gilt für uns und für sie.
Vertreter der EU sind für den Gipfel am Montag eher pessimistisch, was große Fortschritte beim Freihandelsabkommen angeht. Es waren Informationen von Reinhard Baumgarten, unserem Korrespondenten in Rio. Guatemala gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Jedes zweite Kind dort ist unterernährt. Tausende Menschen verlassen jeden Monat das Land, weil sie in ihrer Heimat einfach keine Perspektive mehr sehen. Es fehlt an Jobs, die Korruption und die Gewalt der kriminellen Banden sind ein massives Problem. Am vergangenen Sonntag wurde in dem mittelamerikanischen Land gewählt. Einmal mehr wurde klar, dass man Umfragen dort nicht vertrauen kann. Das Ergebnis war überraschend. Neben der UNE-Politikerin Sandra Torres, die bereits zum dritten Mal antritt, hat ein Außenseiter das Rennen gemacht, Bernardo Arevalo. Er kam auf den zweiten Platz, weil keiner der Präsidentschaftskandidaten auch nur annähernd über die nötigen 50% gekommen ist, wird es am 20. August eine Stichwahl geben. Anna Demmer über die Stimmung nach dem überraschenden Ausgang des ersten Wahlgangs in Guatemala.
Parteimitglieder des Movimiento Semilla jubeln ihrem Präsidentschaftskandidaten Bernardo Arevalo zu. Er erlangte mit rund 12% den zweiten Platz und ist damit in der Stichwahl gelandet. Das Ergebnis war eine Überraschung. Die Umfragen im Vorfeld der Wahlen hatten dieses Ergebnis nicht vorhergesehen. Die 37-jährige Susan hat für ihn gestimmt. Ich wollte eben nicht für die Favoriten, die in den Umfragen vorne lagen, stimmen. Die haben doch alle gar kein richtiges Programm. Das sind doch alles Verbrecher, Korrupte. Ich habe für das kleinere Übel gestimmt. Wie sehr sie der Partei vertrauen kann und ihrem Kandidaten, darüber wagt die Lehrerin keine Prognose. Auch Oscar Galvez hat bei dem Außenseiter Arevalo sein Kreuz gemacht. Er setzt auf das Movimiento Semilla. Die Bewegung ist aus den Protesten 2015 hervorgegangen, die sich gegen die weit verbreitete Korruption und Straflosigkeit richteten. Tatsächlich gehören sie zu den saubersten Parteien, die es im Kongress der Republik gibt. Und sie waren sehr klar und transparent und all das. Viele sagen, dass Bernardo Arevalo sehr weich ist, dass er nicht so stark ist. In Guatemala glauben wir leider, dass Präsidenten hart sein müssen, dass sie eine Peitsche benutzen müssen, um Autorität auszuüben. Und ich denke, dass Bernardo Arevalo das Gegenteil ist. Er ist intelligenter, er ist an Situationen anders herangegangen, ruhiger, friedlicher. Meinungsforscher hatten zwei Kandidierenden aus dem konservativen bis rechten Spektrum gute Chancen für die Stichwahl ausgerechnet. Edmund Mulet von der Partei Cabal und Suri Rios, Tochter des früheren Diktators Efraín Ríos Montt. Sie hatte sich im Wahlkampf für die Einführung der Todesstrafe und für eine schärfere Sicherheitspolitik eingesetzt. Für viele war es eine Protestwahl. Die Wahlbeteiligung war mit rund 60% gering. Fast ein Viertel der Wähler gab einen ungültigen oder leeren Stimmzettel ab. Die meisten Stimmen erlangte die ehemalige Präsidentengattin Sandra Torres der Partei UNE, die sich bereits zum dritten Mal zur Wahl gestellt hat. Sie hatte schon in den Umfragen vorne gelegen, aber mit 15% deutlich an Stimmen verloren. Dieser Schuhputzer aus Guatemala-Stadt will auch bei der Stichwahl Torres seine Stimme geben. Sie ist tüchtig. Sie wird Straßen bauen, Schulen, was auch immer. Kurz nach der Wahl und knapp zwei Monate vor den Stichwahlen im August ist die Katholikin Sandra Torres bereits wieder im Wahlkampfmodus. Wir als politische Partei werden die Kinder Guatemalas immer vor schlechten Einflüssen beschützen, ebenso wie die guatemaltekische Familie. Niemand soll sich mit den Kindern und den Familien Guatemalas anlegen. Wir wissen, dass die Bewegung Semilla gegen die Familie ist, gegen das Leben und die Religionsfreiheit. Wettert sie über ihren unerwarteten Herausforderer Bernardo Arevalo und schürt alte Sozialismusängste. Für Guatemala bedeutet seine Absicht, das Land in ein weiteres Venezuela zu verwandeln, ein großes Risiko. Unser Land ist in Gefahr, unsere Wirtschaft ist in Gefahr. Guatemala und die Guatemalteken sind in Gefahr. Die ehemalige Präsidentengattin Sandra Torres steht für die alten Strukturen. Sie soll in verschiedene Fälle von Korruption verwickelt und mit dem organisierten Verbrechen verbandelt sein und saß auch schon im Gefängnis. Menschenrechtsgruppen, Politikwissenschaftlerinnen und indigenen Vertreter kritisieren die zunehmende Kontrolle der Institutionen des Landes durch Interessensgruppen aus Politik und Finanzwelt. Es ist die Rede von einem Pakt der Korrupten, bestehend aus organisiertem Verbrechen, Politikern, einflussreichen Unternehmern und dem Militär. Der Mitte-Links-Politiker Arevalo, Sohn des ersten demokratisch gewählten Präsidenten des Landes, Juan José Arevalo, will genau gegen diesen korrupten Filz vorgehen. Im Interview mit CNN erklärt er, wie er die Mammutaufgabe bewältigen will. Er wolle sich gut beraten lassen. Von den Staatsanwälten, Anwälten und Richtern, die in der Vergangenheit verfolgt wurden, zu Unrecht angeklagt und verurteilt, einige von ihnen sogar inhaftiert, weil sie gegen die Korruption gekämpft haben. Mit denen werden wir uns beraten, wie diese Mechanismen funktionieren und so ein nationales System zur Korruptionsbekämpfung zu entwickeln, das alle staatlichen Stellen einbezieht. Hört man sich auf der Straße in Guatemala Stadt um, befürchten viele, dass Torres die Wähler vor der Stichwahl mit Geschenken beeinflussen wird, so wie sie es auch vor der ersten Wahlrunde gemacht hat, berichtet auch die Lehrerin Susanne. Ein Problem in diesem Land ist die Armut. Es ist tatsächlich gang und gäbe, dass Stimmen von Kandidaten wie Torres gekauft werden. Das heißt, Menschen, die kaum Geld verdienen, denen wird dann ein Stück Wellblech geschenkt, damit sie ihr Dach ausbessern können. Und dafür stimmen sie dann für diesen Kandidaten. Am 20. August wird in der Stichwahl entschieden, über Kontinuität oder einen Wechsel.
Anne Demmer, der Generalstaatsanwalt stellte gestern klar, dass er weiterhin wegen Beschwerden gegen Bernardo Arevalo und seine Partei ermittelt. Versuche, ihn aus rechtlichen Gründen von der Stichwahl auszuschließen, sind jedoch vorerst gescheitert. Im Irak verbindet ein Nachtzug die Hauptstadt Bagdad mit dem Süden des Landes. Das ist eine kleine Besonderheit, denn dieses Land hängt massiv vom Erdöl ab und setzt aufs Auto. Der Zug bietet auch Menschen mit weniger Geld eine sichere Reisemöglichkeit. Thilo Spanel ist in Bagdad eingestiegen, wurde, wie er uns schrieb, kräftig durchgeschüttelt und hat Überraschendes erfahren. Hier ist seine Reportage.
Ein ohrenbetäubendes Hupen kündigt den Start des Nachtzugs in Bagdad an. Langsam rattert er aus dem ansonsten leeren Bahnhof der irakischen Hauptstadt. Das Gebäude ist historisch und wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von einem Engländer entworfen. Die beiden Türme und die große türkisfarbene Kuppel sind schon von Weitem zu sehen. Aber auch wenn der imposante Bahnhof den Spitznamen Juwel von Bagdad trägt, Züge fahren hier kaum noch ab. Maximal 2 oder 3 am Tag. Der Zug, der die etwa 100 Passagiere in dieser Nacht in den Süden des Landes bringt, ist dagegen noch recht neu. Erst vor 5 Jahren wurden die rot-weißen Waggons und der Triebwagen von einem chinesischen Hersteller in den Irak geliefert. Trotzdem sind die roten Polster der Sitze schon ziemlich speckig. Die weißen Rollos funktionieren fast nirgendwo. Und hier und da bröckelt die Farbe bereits vom billigen Sperrholz ab. Den Fahrgästen scheint das alles nichts auszumachen. Während die teuren Plätze im Schlafwagen praktisch komplett leer bleiben, sind die günstigeren Sitzplätze gut belegt. Die Leute hier unterhalten sich angeregt, trinken dabei schwarzen Tee aus Pappbechern. Eine Familie hat sogar ein gekochtes Huhn samt Gemüse für die Fahrt mitgebracht. Gerade einmal 10.000 irakische Dinar, also umgerechnet etwa 6,50 Euro, kostet ein Ticket für die etwa 10-stündige Fahrt von Bagdad ins südliche Basra im Sitzabteil. Zwei ältere Herren im traditionell langen Gewand reisen nach Basra, um dort auf eine Feier zu gehen, wie sie erzählen. Für die Strecke würden sie viel lieber den Zug nehmen als Auto oder Minibus. Immerhin kommen bei Verkehrsunfällen auf den Straßen im Irak offiziellen Zahlen zufolge jedes Jahr etwa 7.000 Menschen ums Leben. etwa dreimal so viele wie in Deutschland.
Für uns ist der Zug sicherer. Die Straßen sind oft in keinem guten Zustand und die Busse und Autos fahren viel zu schnell. Das ist gefährlich. Hier fühlen wir uns sicher, auch wenn man natürlich etwas länger braucht.
Die Bahn ist sicherer und auch noch bequemer. Die Sitze sind gut und du kannst die Beine ausstrecken, wie es dir gefällt. Der Zug ist einfach besser als Bus oder Auto.
Die Fahrkarten werden von Hossam Badar kontrolliert. Der 50-Jährige trägt eine faltenfreie dunkle Hose, ein weißes Hemd und eine blaue Krawatte. Neben ihm steht sein 7-jähriger Sohn. Er trägt das gleiche Outfit, nur eben im Mini-Format.
Weil heute ein Feiertag ist, hat mein Kind schulfrei. Deshalb kann er mich auf der Zugfahrt begleiten. Unsere ganze Familie hat etwas mit der Eisenbahn zu tun. Wir sind wirklich eine Bahnfamilie, könnte man sagen.
Sie würden sozusagen fast im Zug wohnen, meint der Fahrkartenkontrolleur Hossam und schmunzelt dabei. Sein Sohn will, wie der Papa, später auch einmal bei der Eisenbahn arbeiten. Am liebsten als Lokführer.
Ich hätte natürlich lieber, dass mein Sohn Arzt oder Ingenieur wird. Er aber will unbedingt im Zug arbeiten.
Der Zug fährt schwankend und ratternd durch die Nacht. Immer wieder ruckt es so heftig, dass man befürchtet, der Zug könnte gleich aus dem Gleis springen. Kein Wunder, denn die Schienen sind alt. Der irakische Staat investiert schon seit langem kaum noch in seine marode Infrastruktur. Gleise, Brücken, Straßen sind deshalb vielerorts in miserablem Zustand. Die neue Regierung unter Premierminister Shia al-Sudani hatte zwar im letzten Jahr noch Investitionen in Milliardenhöhe angekündigt, doch viele Iraker und Irakerinnen sind misstrauisch. Kaum jemand traut der Politik in einem der korruptesten Länder der Welt. Mit einer ohrenbetäubenden Lautstärke zieht die tausende PS starke Diesellok die Waggons durchs irakische Hinterland. Ganz vorne sitzt der Lokführer. Im Lichtkegel der Scheinwerfer versucht er, Hindernisse rechtzeitig zu erkennen. Immer wieder drückt er auf die Hupe, um den nahenden Zug anzukündigen.
Es kommt regelmäßig vor, dass Autos auf den Schienen stehen bleiben. Es gibt in dieser Gegend viele illegale Bahnübergänge. Außerdem stehen immer wieder Tiere auf den Gleisen. Ziegen, Kühe, manchmal sogar Wasserbüffel. Und wir fahren durch Wohngebiete. Da muss man auch aufpassen.
Am Morgen rollt der Zug dann sicher in den Bahnhof der südlichen Provinzhauptstadt Basra ein. Eine halbe Stunde zu früh, wie der Schaffner stolz verkündet. Für einen Bahnkunden aus Deutschland klingt das wie ein kleines Wunder.
Bahnfahren im Irak, das war eine Reportage unseres Korrespondenten Thilo Spanhel. Das war die eine Welt, das Auslandsmagazin des Deutschlandfunks mit Gerwald Herter. Schönen Tag und schönes Wochenende.